So, mit kleinem zeitlichen Versatz eröffne ich dann die 63. Sitzung des IFRIS Fachausschusses, die Sitzung 1 nach Herrn Missler und die Sitzung 1 mit oder jetzt ohne unserem Exekutivdirektor, der im Augenblick am Telefon ist. Wir haben ja seit dem 1.12. die neue Struktur. Und ich denke, dass Sven Morich jetzt auch bei den meisten Sitzungen regelmäßig mit dabei sein wird. Mit dieser kurzen Vorankündigung übergebe ich dann unmittelbar weiter an Herrn Obst mit der eindringlichen Bitte, dass wir in den Zeiten bis zum Mittagessen diese beiden Entwürfe verabschieden können, damit wir nach der Mittagspause Herrn Weber, der noch am Telefon ist, noch haben können für die Befassung der Stellungnahme an das IDW. Das ist nämlich die dritte, die wir brauchen, bevor er sich dann auf den Weg zum Flieger machen kann. Und damit dann an Sie, Herr Obst.
Wunderbar, vielen Dank, Herr Bracco. Einen schönen guten Morgen meinerseits an den IFRS Fachausschuss. Tagesordnungspunkt 2 ist letztendlich die Verabschiedung, idealerweise die Verabschiedung der Stellungnahme an den ISB zum ED 217.5 hinsichtlich des Themas der Unterscheidung zwischen Bilanzierungsbewertungsmethoden auf der einen Seite und Schätzungsverfahren auf der anderen Seite. Der Fachausschuss hatte das Thema oder den Entwurf in der letzten Sitzung diskutiert. Auf dieser Grundlage wird dem Fachausschuss ein Entwurf vorgelegt, der die Diskussion der letzten Sitzung reflektiert. Und ich würde jetzt nicht nochmal auf die einzelnen Punkte eingehen, sondern würde direkt die Frage, die auch in der Covernote gestellt ist, an den Fachausschuss stellen. Mit der Vorlage des Entwurfs sehen Sie andere weitere oder zusätzliche Sichtweisen zu dem Entwurf bzw. Ergänzungs- oder Veränderungsbedarf? Und wenn ja, an welchen Stellen?
Frage freigegeben.
Also in der Antwort zur Frage Nummer 1 sagen wir auf der einen Seite, we agree with the proposal to replace the terms im ersten Absatz und sagen dann unten, therefore we think overall changes do not make the difference, the definition much clearer and concise. Ich habe mal daneben geschrieben, dann hätte man es eigentlich auch bleiben lassen können, gerichtet ans ISB. Das, was ich über diverse Diskussionen mit Mandanten als auch in verschiedenen anderen Industriegruppen mitbekomme, ist, dass jeder sich fragt, was ist denn hier eigentlich anders? Und interpretiert die Dinge dort hinein und versteht nicht, was der Vorteil ist. Zusätzlich des ISB ist völlig klar, man will keinen neuen Standard schaffen, will aber bestimmte Wording-Änderungen anfügen. Ich bin mir nur nicht so sicher, ob das tatsächlich in der Form rüberkommt oder ob nicht verschiedene einzelne Branchen insbesondere hier einen Aufsatzpunkt sehen und zu sagen, es hat sich doch materiell etwas geändert und tatsächlich Bilanzierung anpassen.
Dem kann ich mich eigentlich nur anschließen. Ich komme auch zu dem Punkt, was bringt mir das als Ersteller jetzt eigentlich mehr? Ich glaube, wer das missverstehen wollte in der Vergangenheit, hat es missverstanden und wird es auch künftig können. Und wer es intelligent anwendet, hat es vorher richtig gemacht und wird es auch künftig tun. Also die Änderung bringt irgendwie keinen Fortschritt.
Also durch die Änderung kommt ja was in Bewegung. Also es ist irgendetwas nicht mehr so wie vorher. Und das birgt natürlich genau die Gefahr, die der Sven Hein gerade beschrieben hat, dass da auch eine gewisse Kreativität ins Feld geführt wird. Man hat das Gefühl, man bräuchte für die Klarstellung noch eine Klarstellung. Und das kann es ja auch nicht sein.
Um es etwas anders zu sehen, ich finde es gar nicht so schlecht, muss ich zugeben. Ich finde ehrlicherweise, ich habe es jetzt viel, wir sind gerade dabei, Prospekte zu erstellen. Für mich, mir helfen die Änderungen, Estimates und Accounting Policies stärker voneinander zu trennen. Ich glaube nur, dass das ISB nicht weit genug gegangen ist, weil es da ist, gibt es nämlich ein paar an Bord, denen das plötzlich zu eng wurde, weil es ist ja so, Accounting Policies kommt einem gefühlt so breit vor und wenn man mal dann durchgeht und überlegt, was sind echte Accounting Policies, dann ist das nur eine Handvoll, die IFRS eigentlich letztendlich bieten. Aber so landläufig hat man die Empfindung, wenn einer Milestone Approach macht oder andere macht Cost to Cost, dass das Accounting Policies, aber das sind für mich halt Estimates, die letztendlich angewendet werden. Und da ist es wohl so, dass das Board, so sehe ich das zumindest, dann plötzlich auch ein bisschen Angst davor hatte, weil sie ja ursprünglich auch geplant hatten, auch den Term Practices zu streichen aus den Accounting Policies und dann wären sie sehr viel deutlicher in eine sehr enge Sichtweise reingekommen. dass da auch ein paar auf der Zielgerade Angst vor der eigenen Courage hatten und dann gesagt haben, naja, ganz so eng kommen müssen wir vielleicht doch nicht machen. Also was ich sagen will, ich finde, mir hilft das persönlich. Ich muss nur sagen, es ist nicht konsequent zu Ende gedacht, weil auch offensichtlich im Board keine einheitliche Sichtweise darauf besteht, was sind denn eigentlich Policies und was sind Estimate Changes. Und da hat man sozusagen kurz vorm Ende, um das nochmal zu wiederholen, hat ein bisschen den Mut verlassen. Ich muss aber sagen, wenn mich jetzt einer sagen würde, lassen wir es so wie bisher oder machen wir es so, wie es hier vorgeschlagen ist, dann würde ich sagen, mir gefällt das vorgeschlagen in der Form nicht, weil es nicht konsequent genug ist, aber es hilft mir in der praktischen Anwendung, bei der praktischen Beantwortung der Fragestellungen, ob es Estimates oder Policies ist, schon.
Also ich habe es eben auch von Herrn Weber, ich meine so auch von Anwenderseite in der letzten VH-Sitzung eben auch so mitgenommen. Das ist die Sichtweise, es hilft etwas, aber eben nicht vollständig. Und vor dem Hintergrund wurde auch der Entwurf jetzt so erstmal entworfen, so nach dem Motto, also es ist tatsächlich über den aktuellen Vorgaben eine Verbesserung, aber grundsätzlich will man ja auch vom Fachausschuss noch etwas mehr Klarheit schaffen. Insbesondere eben auch vor dem Hintergrund, dass ja auch von EFAG angemerkt wurde, dass man diese Anfragen, die damals von ESMA gestellt wurde, dass man die eigentlich aus den Formulierungen bisher weiter nicht klar eine Auslegung zuführen kann und dass man eigentlich hier, und das war ja auch die Quintessenz, die hoffentlich in dem Entwurf auch rüberkommt, dass man hier an den ISB auffordert, dass er diese Anfragen nochmal klarstellt und sei es eben als Illustrator Examples, weil dann würde es eben meines Erachtens auch klarer werden, dass meines Erachtens die Klarstellungen, die hier vorgenommen wurden, doch dazu führen, dass man feststellt, dass die Accounting Policy Changes eigentlich einen größeren Umfang darstellen, als man bisher das vermutet hätte.
Das sehe ich wiederum anders.
Also ich habe jetzt mit dem Text auch kein Problem. Ich sehe da jetzt auch keinen Widerspruch, weil im ersten Abschnitt, we agree, da beziehen wir uns auf das Thema Basis wird durch Measurement Basis ersetzt. Da sind wir dabei. Und dann kommt on the other end. Von daher sehe ich jetzt also in dem Punkt jetzt nicht, dass wir da irgendwie, wir stimmen einmal komplett zu und sagen dann, aber am Ende sollte man es anders machen. Von daher, ich finde so, wie wir es jetzt da beschrieben haben, wurde jetzt auch dargestellt, eigentlich nicht ganz klar, aber vielleicht etwas besser. Passt schon ganz gut. Also hätte da jetzt kein Problem mit dem Wording.
Aber sollte. Also jetzt nochmal ganz kurz die Frage an den Fachausschuss. Dann wäre jetzt trotzdem noch meine Frage, trotzdem noch etwas als in die Covernote vielleicht mit aufnehmen oder nochmal eine Ergänzung zu den Punkten oder... Oder ist es jetzt eigentlich so, dass man sagt, okay, wir würden jetzt keine weiteren Anmerkungen haben?
Also ich halte es jetzt für nicht so grundlegend und so grundsätzlich, dass wir es mit in die Covernote immer nehmen müssen. Also da nehmen wir ja meistens Sachen rein, wo wir sagen, das ist jetzt hier mal eine ganz wichtige Aussage. Aus meiner Sicht würde ich das jetzt nicht als notwendig ansehen.
Vielleicht noch ein Punkt, wenn es jetzt noch keine weiteren Anmerkungen gibt. Ein Punkt, der mir jetzt noch in der letzten Woche aufgefallen ist, ich weiß nicht, ob das jetzt vielleicht ein No-Brainer ist, können Sie sagen, es ist nicht diskussionswürdig, aber vor dem Hintergrund auch Wesentlichkeitsbeurteilung. Und wie würden Sie sehen, wenn sozusagen ein Unternehmen jetzt hingeht und sagt, seine Wesentlichkeitsgrenzen anpasst und sozusagen vorher gewisse Sachverhalte vor dem Hintergrund von Unwesentlichkeit anders bilanziert hatte, jetzt aber sozusagen durch Business Combination oder dergleichen sozusagen jetzt die Accounting Policies anpasst. Ist das etwas, wo Sie sagen, das wäre mal noch klarzustellen, dass das weder ein Accounting Estimate noch ein Accounting Policy Change ist? Oder haben Sie das sozusagen in der Praxis noch nie so gesehen als Problem, dass wenn ein Unternehmen jetzt hingeht und sagt, okay, wir passen jetzt unsere Wesentlichkeitsbeurteilung an und daraus erfolgt auch eine andere Bewertungs- und Erfassungsmethodik, ist das ein Thema, was Sie als problematisch sehen?
Also ich glaube, dass ich würde auch vorsichtiger den Begriff Accounting Policies. Ich glaube nicht, dass man Accounting Policies da anpasst, sondern es ist natürlich so, dass man Wesentlichkeitsgrenzen immer, also man arbeitet ja mit Wesentlichkeitsgrenzen, wenn man sagt, es sind Dinge, die nicht, die unwesentlich sind und nicht zu und nicht dazu führen, dass entscheidungsrelevante Informationen nicht an die Adressaten letztendlich gehen. Und wenn es jetzt so ist, dass man sich im Rahmen der Business Combination dieses Thema, diese Frage stellt oder zu anderen Zeitpunkten die Frage stellt und zu einer anderen Einschätzung kommt, dann kann es ja nur sein, dass es ein Change in Estimate ist, mit Blick auf die Frage, ob jetzt etwas wesentlich ist oder nicht. Und dann würde ich das auch nicht als Policy Change sehen, sondern es ist eine Neueinschätzung hinsichtlich der Frage, ob relevante Informationen gegeben werden oder nicht. Und dies eine diesbezügliche Einschätzung. Und da kann natürlich eine Business Combination ein Trigger dafür sein, dass Dinge neu eingeschätzt werden müssen. So würde ich das sehen, aber nicht als Change in Policy. Okay.
Nico, stimme ich dir hundertprozentig zu. Ich würde es auch immer so sehen. Man kann es eigentlich ganz gut an dem Beispiel klar machen: Vollkonsolidierung von Tochtergesellschaften. Die Policy muss immer lauten, dass sämtliche Tochtergesellschaften vollkonsolidiert werden, sonst habe ich ein Policy-Problem. In der Anwendung der Policy kann ich mit Materiality differenzieren. Deswegen sehe ich es auch nicht, dass eine Materiality-Neueinschätzung zu automatischen Policy-Change triggern würde, weil es einfach unterschiedliche Layer und Level sind.
Ich wollte es nochmal fragen, weil ich in der letzten Woche eine Diskussion geführt habe, wo eben genau das mal nach hoch kam, die Diskussion, wenn jetzt ein Unternehmen sozusagen seine Erfassungsgrenzen neu beurteilt, von dem Hintergrund von Wesentlichkeit, ob das eben auch jetzt eine gewisse im Kontext dieser Diskussion hier geführt werden soll. Aber ich habe es eigentlich eher auch so gesehen. Ich wollte es nochmal kurz sicherstellen, dass es nicht ein Thema ist, was man vielleicht noch unter 3 hätte anmerken können.
Würde man denn bei, ohne dass ich es, es gibt ja im Moment noch die Impairment-Themen, dass man sagt, für längeren Zeitraum oder wesentlich drunter. Und da gibt es dann ja auch geistern ja 20-30%, 6 Monate, 12 Monate und so weiter. Und wenn man die jetzt verändern würde, wäre das eine Materiality-Einschätzung? Oder wäre das, weil ich habe irgendwie den Eindruck, den Punkt hattest du ja eben auch nochmal gebracht, ist Accounting Policy Choice eigentlich nur das, wo der Standard mir sagt, du kannst entweder so oder so machen? Davon gibt es eine Antwort. Ich wüsste, also müsste jetzt lange überlegen, wo irgendwo was, ja doch, LIFO und aber gibt es ja gar nicht, FIFO und Durchschnittsverfahren, aber die kann ich ja an einer Hand abzählen. Und alles andere ist dann Change in Accounting Estimate. Alles?
So hätte ich jetzt verstanden, weil da hat ja auch Herr Stabatti nochmal jetzt gerade erwähnt, dass die Accounting Policies relativ rar ausfallen, wenn man es wirklich so betrachtet.
Aber ich glaube, das habe ich ja vorhin versucht auszudrücken. Ich glaube, dass das ISB selber die Frage vielleicht nicht alle 16 gleich beantworten würden, weil die Frage zum Beispiel, wenn da Practice noch mit drin ist, für mich ist das vielleicht, das, was du gerade beschrieben hast, ist das vielleicht eine Practice-Fragezeichen. Ich bin mir nicht sicher, ob ich es wirklich als, ob ich sagen würde, es eins zu eins ist ein Policy. Da würde ich sagen, das ist aus meiner Sicht nicht, denn es ist im Endeffekt, ich versuche einzuschätzen, wann ein Impairment getriggert wird oder wann ich ein Impairment berücksichtige. Und das ist für mich eine Estimate-Frage. Aber tatsächlich ist es so, und wenn man es dann eben auf die Spitze treibt und sagt, jetzt gehe ich von einem System aufs andere und habe ja einen digitalen Sprung sozusagen. Ich habe ja nicht, das ist nicht ein schleichender Prozess, sondern ich habe eine Sprungfunktion sozusagen. Und dann das unter Estimate abzuspeichern und sagen, sondern es ist ausschließlich Estimate, da kann ich schon verstehen, wenn jemand sagt, ja, aber das ist doch, geht doch ein bisschen gefühlt in eine etwas andere Richtung. Ich glaube nur, dass wir diese Diskussion heute wahrscheinlich nicht beantworten können. Ich glaube, dass man beide Sichtweisen einnehmen kann. Ich muss sagen, auch jetzt ein bisschen vielleicht geschädigt durch die Erstellung verschiedener Prospekte und was ich da gesehen habe, was letztendlich Issuer mit Blick auf Accounting Policies tatsächlich identifizieren in den Prospekten, da findet man so gut wie nichts. Da gibt es Einschätzungen Investment Property, wie wird das bilanziert beispielsweise. Das werden so Policy Choices, die angeführt werden. Aber solche Themen, wie du da hast, findet man da nicht. Aber es kommt natürlich auch ein bisschen, muss man zugeben, vom Ergebnis her. Beim Prospekt ist häufig so, dass ja Einheiten zusammengehen, die sich noch nicht wirklich gut kennen. Da ist natürlich eine enge Auslegung auch vielleicht ein bisschen, vielleicht nicht schädlich mit Blick auf die Prospekterstellung. Ja. Und deswegen glaube ich, dass die Fragen sind sehr vielschichtig, können aus unterschiedlichen Blickwinkeln kommen und man kann da sehr gut unterschiedliche Meinungen zu einnehmen. Und ich glaube, dass eben auch diese vermeintliche Klarstellung das eben nicht schaffen wird.
Dann würde ich nochmal vielleicht hilfreicher oder unhilfreicherweise meinen Kommentar vom letzten Mal anbringen, ob die Frage, ob etwas ein Change in Accounting Policy oder ein Change in Estimate ist, eigentlich überhaupt die richtige Frage ist. Oder ob die Frage nicht eigentlich viel mehr zu stellen wäre, unter welchen Umständen passe ich alte Abschlüsse an? If at all. Denn im Augenblick führen wir ein Stück weit eine Metadiskussion. Wir überlegen uns im Augenblick, ist das jetzt eine Methodenänderung oder ist das eine Schätzungsänderung? Und warum interessiert uns das nur? Weil die Bilanzierungskonsequenzen unterschiedlich sind. So, müsste man die Frage dann nicht eigentlich eher an der Primärfrage ausrichten und die Frage stellen, unter welchen Umständen, if any, mache ich eigentlich einen alten Abschluss nochmal auf? Ich könnte ja entweder mit einer Default-Lösung starten und sagen, das machst du bitte nie, du gehst immer nach vorn raus und änderst nur prospektiv, bis auf ein paar ausgewählte Exceptions. Das können jetzt zum Beispiel diejenigen sein, wo ich eine Methodenänderung vornehme. Aber das muss nicht so sein. Das kann ein Beispiel dafür sein. Oder die können einen umgekehrten Weg gehen und sagen, du passt bitte immer an, bis auf folgende Sachverhalte, dort wo du Schätzungsänderungen hast. Aber wir nutzen hier im Grunde genommen eigentlich einen Indikator oder diskutieren hier anhand von Indikatoren eine eigentlich sehr viel grundlegendere Frage, nämlich wann mache ich eigentlich alte Abschlüsse nochmal auf? Und die Frage ist die hier der IASB gestellt hat, eigentlich die richtige, die man adressieren sollte? Oder führen wir hier ein Stück weit eine Metadiskussion? Also das ist jetzt nicht eine Sache, die ich mir ausgedacht habe, sondern das ist eine Diskussion, die Martin Edelmann im Board damals aufgebracht hat, als diese Diskussion losbrach. Und ich fand den Punkt absolut valide. Die Frage ist, wollen wir ihn irgendwo mit aufbringen? Oder, ich meine, er passt natürlich logischerweise in diese Fragen nicht wirklich hinein. Aber wir könnten an der Stelle dann vielleicht verdeutlichen, warum wir der Meinung sind, das geht vielleicht hier und da mal in die richtige Richtung, ist aber nicht übermäßig hilfreich, weil noch eine ganze Reihe von anderen Fragen im Grunde genommen offen bleiben. Und das eben vielleicht gerade Ausfluss der Tatsache ist, dass man eben anhand von Symptomen versucht, eine Grundsatzfrage zu klären, aber die eigentliche Grundsatzfrage überhaupt nicht anspricht.
Ja, dem würde ich zustimmen, weil wir im Moment in der Diskussion diese Konsequenzen einfach mal akzeptieren. Wir sagen, Methodenänderung ist eine, Schätzungsänderung ist das andere. Wir gehen da eigentlich immer relativ schematisch dran, dass wir sagen, Methode ist das Rechenkalkül und Schätzungen sind die Parameter, die da reingehen. Und dann wäre ich auch zum Beispiel bei LIFO oder Durchschnitt sofort bei einer Methode. Ich glaube aber, dass der Tenor hier anders gemeint ist und das trifft eigentlich genau Ihren Punkt.
Es ist unverändert hochsubjektiv. Ich kann sagen, ich habe eine Abschreibungsmethode, die ich ändere. Ich kann aber auch sagen, dass ich wesentliche Parameter wie einen Komponentenansatz ändere. Du hast vorhin die Milestone-Methode unter IFRS 15 genannt. Auch da kann man über ein Level vortrefflich drüber nachdenken, wo gehe ich jetzt ran. Und es ist hochsubjektiv aus meiner Sicht. Und um deinen Punkt aufzugreifen, Andreas, und den Martin Edelmann auch gebracht hat, das viel Spannendere dabei ist ja noch, was geht durch die G&V und was geht nicht durch die G&V. Es ist ja nicht nur eine Frage von Vergleichbarkeit, sondern wir kennen ja gerade den Q-Catch-up hier unter US Gap nicht, sondern es ist die Frage, ob dann der Change in Estimate durch die G&V geht. Und dann ist natürlich auch die Frage, ist es ein positiver oder negativer Effekt, ob ich bei einer Policy Decision oder Estimate bin. Auch das muss man ganz ehrlich in der Form sagen. Und wer nimmt tatsächlich die IAS 8 Angaben vor bei signifikanten Schätzänderungen und sagt, dass ich die nochmal rauskabe und gesondert nenne, die versuche ich immer innerhalb der allgemeinen Entwicklung natürlich mitzuzeigen. Das zeigt aber eines sehr, sehr deutlich und führt vielleicht ein bisschen an das wieder zurück, was ich vorhin eingangs nur sehr kryptisch gesagt habe. Die Frage ist, was nützt mir dieses Projekt? Denn die Fragen, die du richtigerweise stellst, sind die richtigen, aber die sind sehr viel weitergehender. Und da muss ich richtig an die Substanz ran. Das wollte man jetzt offensichtlich nicht, sondern sagt, man reagiert hier auf bestimmte Fragen, die auch über Regulatoren gekommen sind. Ich bin nur nicht sicher, ob diese Wording-Änderungen so präzise sind oder ob sie nicht tatsächlich dann nur eine Scheindebatte sind. Insofern könnte man auch die Anregung geben und sagen, wir verstehen, dass man eine Short-Term-Clarification macht, aber das eigentliche Thema liegt viel tiefer. Und wir würden anregen, dass man sich mit diesem Thema durchaus im Rahmen einer weiteren Agenda-Diskussion, die unter anderem auch in eine Conceptual-Framework-Diskussion hineinpasst, weil es ja wirklich an die Grundelemente der Bilanzierung geht und die Frage, was wird retrospektiv gemacht und was nicht, dass man sich dieses Themas dort irgendwo annimmt.
Das wäre dann eine Diskussion, die man wahrscheinlich im Coverletter führen würde, wo man den allgemeineren Punkt aufwirft und dann sagt, wenn wir verstehen die Vorschläge, aber als tatsächlich eine Kurzfristmaßnahme, die eine Klärung herbeiführen sollen. Und vor dem Hintergrund haben wir das Ganze dann auch versucht zu beantworten. Es werden aber bei der Beantwortung einfach die Schwachstellen der Vorschläge deutlich und die führen wir eben immer auf unsere umfassendere Sichtweise zurück. Und das, so könnte man die beiden Dinge verbinden, ohne dass man jetzt den ganzen Brief umschreiben
muss. Ja, also das Problem oder die Frage, die man sich hier gestellt hat, die wird eigentlich nicht wirklich gut beantwortet. Ja, und ich bin ganz bei Ihnen, ist wirklich die Frage, ob die Frage auf der richtigen Ebene gestellt ist.
Vielleicht in diesem Kontext noch eine abschließende Frage meinerseits. Daran anschließend, der ISB diskutiert das Thema ja nicht erst seit 2 Monaten, sondern es ist ja schon etwas länger in der Schwebe. Zukunftsgerichtet, wenn Sie sagen, also der ISB soll das auch zukunftsgerichtet vielleicht mal klarer stellen, welche Anpassungen rückwirkend anzupassen sind und auch durch die GNV gehen. Würden Sie sehen, das wäre dann sozusagen etwas, was der ISB eigentlich Standard bei Standard beurteilen sollte oder in den Standard reinschreiben sollte? Oder denken Sie wirklich, der ISB schafft es, da ein Prinzip zu etablieren, das eben nicht diese offenen Fragen oder Interpretations- oder beiden Interpretationsspielräume lässt? Also konkret gefragt, soll man vielleicht auch noch hinweisen, sagen wir, also idealerweise wäre es dann, wenn der ISB künftig in den neuen Standards sozusagen hinterlegt, explizit, wie gewisse Änderungen bei welchen Sachverhalten sozusagen behandelt sind, ob sie retrospektiv oder prospektiv. Weil ich persönlich habe das Gefühl, wenn man jetzt den ISB darauf hinweist, dass das eigentliche Problem nicht angegangen wurde, dann kann man natürlich versuchen, dass der ISB das Problem auch versucht, prinzipienbasiert zu lösen. Nur ich glaube nicht, dass dann dadurch die Interpretationsspielräume weggehen.
Das könnte man als eine Zwischenlösung anbieten, aber das ist natürlich auch eine Frage, wie das ISB insgesamt mit dieser Thematik umgehen möchte.
Ich würde dann auch eher sagen, dass sie versuchen sollten, ein Prinzip zu entwerfen. Ich könnte mir vorstellen, dass es so along the lines geht. Am Ende muss man sich ja die Frage stellen, Accounting Policy Wechsel, dass ich es rückwirkend anpasse, liegt ja damit, dass ich die Vergleichbarkeit erhöhe. Und Change in Accounting Estimate ist für mich etwas, eigentlich sollte ich ja immer unter Kosten-Nutzen-Aspekten die besten Schätzungen vornehmen. Wenn ich dann neue Erkenntnisse bekomme, neue Methoden, neue Informationen bekomme, die ich vorher nicht hatte, wird aber, dass ich dann sage, das mache ich natürlich nach vorwärts gerichtet, weil ich sage, ja, du kannst jetzt nicht mehr zurückgehen und so tun, als wenn du damals schon die Informationen, die vielleicht gar nicht da waren. Wenn man dieses Prinzip hat, das würde sehr wahrscheinlich allerdings, wenn man das macht, dazu führen, dass wir viel mehr rückwirkend machen und viel weniger in Change in Accounting Estimate vielleicht haben, als das, was im Moment gemacht wird. Also ich kann mir vorstellen, dass man ein Prinzip rausarbeitet. Für mich ist der wichtige Punkt der Vergleichbarkeit. Warum passe ich eigentlich Vorjahre an? Ja, wegen der Vergleichbarkeit. Nicht, weil es falsch ist, sonst wäre es ja ein Fehler gewesen. So, und da kann ich mir vorstellen, dass dann viel dafür spricht, relativ viel auch rückwirkend anzupassen in der Vergleichbarkeit. Und dass dann nur noch ein Thema bleibt, ja, wenn du die Information nicht hattest, dann gehst du natürlich nach vorne, weil das wäre dann eine Scheingenauigkeit, wenn man zurückgeht. Aber ich würde, also jetzt mal den Vorschlag sollte man da nicht machen, aber ich würde sagen, dass man schon eher versucht, um ein Prinzip rauszuarbeiten, nenne das gar nicht mehr Change in Accounting Estimate, Accounting Policy, sondern prinzipiell, was sollte rückwirkend, Vergleichbarkeit und was sollte.
Okay. Dann wäre jetzt die Frage, noch weitere Ergänzungen oder Änderungen? Ansonsten würde ich vorschlagen, die diskutierten Informationen jetzt aufzunehmen und dann nochmal kurz in die Runde zu spielen, im Umlaufverfahren dann sozusagen den Entwurf zu verabschieden.
Ich hätte eine Frage, ich weiß nicht, ob ich hier eine alte Fassung habe, aber in der Frage 3 ist noch hier ein Kommentar von mir dran. Da, glaube ich, sollten wir noch eine Lösung für suchen.
Ja, ich glaube, das ist doch so, Andreas, wie du schon im zweiten Satz schreibst, vielleicht liegt es nur in der Formulierung, vielleicht kann man in der Formulierung das etwas, den ersten in den zweiten Satz etwas flüssiger überführen und dann müsste es doch eigentlich...
Also mir war einfach nicht klar, wo der Ausschuss sich platzieren möchte. Ich könnte mir vorstellen, dass man das in der Tat macht und wenn man es halt tatsächlich als Empfehlung formuliert, dann ist das Problem weg, dann kann man das hinkriegen. Ne? Ich gucke mal gerade rüber zu Herrn Obst, der ist gerade
etwas irritiert. Ich bin jetzt etwas... Ich habe jetzt die PDF-Version, deshalb...
Das ist doch der Kommentar. Okay. Das ist doch Kommentar. Oder?
Okay.
Das ist es doch, genau. Da steht doch der zweite Satz vielleicht, genau. So. Also ich kann das nachvollziehen, was du schreibst.
Wenn es halt so stehen bleibt, dann scheint es ein offener Widerspruch zu sein, dass wir sagen, wir finden das ja klasse, ja, aber auf der anderen Seite ist es irgendwo nicht hilfreich. Das geht so ein bisschen in deine erste Bemerkung.
Okay.
Gut, dann würden wir den Brief überarbeiten, entsprechend der Vorschläge, die wir gehabt haben. Denn wir würden dann das, denke ich, im Umlaufverfahren wahrscheinlich machen. Einfach gucken, wenn da noch irgendwas hochkommen sollte, dann hätten wir theoretisch auch noch mal die Möglichkeit, das in der Januarsitzung aufzurufen, denn die Abgabefrist läuft ja dann erst ab. Also das geht auch noch. Ideal wäre es natürlich, wenn wir es jetzt einfach im Umlauf dann klären können.
Weihnachtsgeschenk an den ESB.
Genau. Okay, prima. Dann sind wir mit dem Thema durch.